Das Evangelium zum Ostersonntag lesen wir bei Matthäus im 28. Kapitel. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalene und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen hin, eilends weg vom Grab und mit Furcht und großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist auferstanden. Halleluja! Das Gotteswort zur Predigt ist das Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel, wie wir es eben gehört haben. Könnt es gerne auch nochmal aufschlagen auf der Seite 186 im Gesangbuch. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, lass uns aus der Kraft deiner Auferstehung leben, jeden neuen Tag und in Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, diese Geschichte, die wir da eben gehört haben, sie ist eine Wucht, sie ist ein Feuerwerk, sie ist eine mitreißende Welle, ein Ereignis, dem man sich im Grunde nicht entziehen kann. Sie ist atemberaubend, sie ist einmalig. Wenn wir uns ihr hingeben und gleichsam in sie hineinspringen, nimmt sie uns mit in drei verschiedene Zeitebenen. In die Vergangenheit, in die Zukunft und in die Gegenwart. Beginnen wir in der Vergangenheit. Beginnen wir bei dem, was wir gerade als Bericht gehört haben. Da geht es Schlag auf Schlag. Die Frauen, das Erdbeben, der Engel, die Wachen, der Engel, die Frauen, Jesus selbst. Alles spielt, wir hören und staunen und erinnern uns an den grünen Donnerstag. Alles spielt nach dem Bericht des Evangelisten Johannes an besonderer Stelle. Es war aber an der Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, ein Garten. Und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin hatten sie Jesus gelegt. Nochmal ein Garten als Ort des Heils. Wie schön! Die Evangelisten lassen uns weiterhin wissen, dass es die Grabstelle des Josef von Arimathäa war, die er sich ganz neu hatte anlegen lassen. Nicht alle Mitglieder des Hohen Rates waren also gegen Jesus. Gemeinsam mit Nikodemus sorgte Josef jetzt für eine würdige Bestattung. Und schon am Abend des Karfreitags, kurz bevor der Sabbatsonnabend und das Passafest mit dem Sonnenuntergang begann, waren da die beiden Frauen, die sich nur schwer vom Grab lösen konnten. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. In der Nacht gingen sie dann aber sicherlich doch nach Hause und hielten die Ruhe des Sabbattages ein. Kaum war der Sabbat aber vorüber, sind die beiden Frauen wieder da. Sie bringen nichts mit. Eine Salbung Jesu war nicht mehr nötig. Sie war schon in Bethanien geschehen, im Haus des Simon durch eine Frau. Eine Salbung Jesu war auch nicht möglich, denn das versiegelte Grab wurde von römischen Soldaten bewacht, auf Betreiben der Hohenpriester hin, mit ausdrücklicher Genehmigung durch Pontius Pilatus. Die Frauen wollen also nur gucken. Maria Magdalena und die andere Maria kamen, um nach dem Grab zu sehen. Da werden sie Zeugen eines unerhörten Geschehens. Die Erde bebt, ein Bote Gottes erscheint, schnell wie der Blitz, seine Kleider hell wie die Sonne bzw. weiß wie der Schnee. Den mannshohen, versiegelten Stein schiebt er einfach zur Seite, als wäre er bloß Deko aus Pappmaché und setzt sich obendrauf. Die Lebenden, die den Toten im Grab bewachen sollen, haut das um. Die Wachen erbebten vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Der Tote aber, der eigentlich im Grab liegen sollte, Jesus, er ist nicht mehr da. Er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Die Frauen erfahren das durch den Engel, der sie anspricht. Der Himmelsbote weiß genau, was die beiden umtreibt. Er kommt ja von Gott, der seine Kinder durch und durch kennt. Maria und Maria sind ebenfalls tief erschüttert. Wie sollte es auch anders sein? Sie können aber offenbar im Unterschied zu den Wachen noch aufrecht stehen und alles beobachten. Der Engel nimmt ihnen ihre mehr als verständliche Furcht und in dem Freiraum, der so in ihren Herzen entsteht, beginnt die Freude zu wachsen. Die zwei Frauen bekommen nun einen Auftrag, den sie sofort ausführen sollen. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Die beiden Marias tun, was der Bote Gottes ihnen sagt, immer noch erfüllt von einem Gemisch aus abnehmender Furcht und wachsender Freude. Schnellen Schrittes auf dem Weg treffen sie Jesus selbst und Jesus grüßt sie. Er sagt nicht einfach nur, hallo, er sagt nicht einfach nur, seid gegrüßt, freut euch, chairete, sagt er wörtlich übersetzt zu ihnen. Und da gehen nun auch die beiden Frauen zu Boden. Sie knien vor ihrem Herrn nieder. Sie küssen ihm die Füße. Sie tun, was man nur tut, wenn man einem König huldigt. Und Jesus nimmt ihnen auch das letzte bisschen Furcht und bestätigt den Auftrag des Engels. Jetzt werden auch die anderen Jünger bald erfahren, dass Ostern ist. Und auch sie sollen ihn sehen. Das neue Auferstehungsleben hat begonnen. In rasantem Tempo breitet es sich mit Macht aus. So war es damals, in der Vergangenheit. Und wir sollen nicht zweifeln, dass es wahr ist. Siehe, ich habe es euch gesagt, spricht der Engel. Anders als Thomas sollen wir wagen zu glauben, noch ohne wirklich zu sehen. Und doch getragen von der festen Hoffnung, dass auch wir eines Tages Ähnliches erleben und schauen werden wie einst die Frau. Denn diese Geschichte beschreibt zugleich auch die Zukunft in der Art, wie sie redet. Mit den Bildern, die sie malt, durch alles das spricht sie nicht nur von dem, was war, sondern sie sagt auch etwas aus über das, was erst noch kommt. Dann, wenn Himmel und Erde bebend vergehen. Dann, wenn sich die Gräber öffnen werden und Gott alle Toten auferweckt. Mann, was wird das für ein Spektakel werden auf unseren Friedhöfen? Wenn der Herr mit all seinen Engeln erscheinen wird in himmlischer Herrlichkeit, so wie einst auf dem Berg der Verklärung in strahlend, schneeweiß, sonnigem Glanz, in göttlicher Pracht. An jenem Tag, an dem die Kinder Gottes nicht wie tot zurückbleiben werden, den Wachen gleich, sondern ihrem Herrn und König entgegengehen. Der Friedhof wird für sie zum Freudhof, wenn das Erschrecken gänzlich verstummt, wenn der Jubel der Freude mehr und mehr anschwellen und am Ende keine Grenzen mehr kennen wird, wenn wir die wiedersehen werden, die wir jetzt schmerzlich vermissen, weil sie in Gott ruhen. Und wenn wir endlich, endlich auch Jesus sehen werden, wie die Frauen, wie die Jünger, von Angesicht zu Angesicht. Der zweifache Hinweis auf Galiläa ist da besonders interessant. Er zeigt uns, dass es auch in die Zukunft geht. Hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Galiläa heißt übersetzt Bezirk der Völker, Gebiet der Heiden. Dieser Landstrich wurde von Angehörigen ganz unterschiedlicher Volksgruppen, Juden wie Nichtjuden, besiedelt. Und in Matthäus 4, zu Beginn des Evangeliums, lesen wir: Und Jesus zog sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, er kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die da saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Galiläa, der Bezirk, das Gebiet, in dem sich die Völker gesammelt haben und Gott in ihrer Mitte. Galiläa wird zu einem zarten, zu einem verborgenen Hinweis auf den Ort, wo sich auch am Ende die Völker sammeln werden. Galiläa, eine Art Gleichnis für den Himmel. Hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn, Jesus, sehen. Wir hören von der Vergangenheit und zugleich von der Zukunft, aber natürlich auch von der Gegenwart. Denn diese einmalige, atemberaubende Geschichte, sie will ihre Wucht auch jetzt und hier in deinem und meinem Leben entfalten. Wir sollen uns ihr nicht entziehen, sondern auf dieser mitreißenden Welle reiten und ein Auferstehungsleben führen. Das Auferstehungsleben, zu dem Jesus uns befreit und erlöst hat, zu dem er uns reingewaschen hat in unserer Taufe. Sein Auferstehungsleben, das er uns schenkt, sein Osterleben, das dein und mein Osterleben sein soll. Was ist dafür wichtig? Nehmen wir noch dreierlei mit. Erstens, Auferstehungsleben beginnt immer mitten in der Nacht, während es um uns herum noch dunkel ist. Die Geschichte bei Matthäus, diese Ostergeschichte, spielt verblüffenderweise tatsächlich nicht am Morgen, sondern am Beginn des neuen Tages. Und der kommt nach biblischer Sicht immer am Ende, beim Untergang der Sonne, mit dem Anbruch der Nacht. So war es am Anfang aller Zeiten. Es wurde Abend, es wurde Morgen, ein Tag. So ist es in Israel bis heute. Am Sonnabend, Abend endet der Schabbat und der Sonntag bricht an und die Geschäfte öffnen und High Life in the City. So war es auch an jenen Tagen damals. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Am Abend, gleich nach Ende der Sabbatruhe, waren die beiden Frauen sofort wieder da und erleben, was wir gehört haben. So gilt es auch für unser Auferstehungsleben, zu dem Jesus uns berufen und befreit hat. Der Weg ins himmlische Galiläa beginnt mitten in der Nacht, während es um uns herum noch dunkel ist und wohl auch immer noch finsterer werden wird. Licht entfaltet im Dunkeln seine Strahlkraft. Als Christen leben wir gegen die Finsternis an, durch Jesus, unseren Herrn, in der Kraft seines Geistes. Auferstehungsleben mit Jesus beginnt so mitten im Dunkeln gut zu wissen. Wichtig, nicht zu vergessen. Das Zweite ist, Auferstehungsleben duldet keinen Aufschub. Können wir nicht sagen, morgen, morgen oder vielleicht übermorgen? Auferstehungsleben soll nicht erst dann gelebt werden. Es ist nicht erst dann dran, wenn es uns besser passt, wenn wir es besser einplanen können, sondern jetzt, gleich, sofort, jeden Tag. Es will auch dir und mir Beine machen, anderen Geschwistern zu zeigen, dass Jesus lebt und unseren König der Welt zu bezeugen. Einer Welt Menschen an unserer Seite, die ihn und seine Hilfe mehr als dringend brauchen. Vertüdeln wir uns also nicht in unserem persönlichen Leben, in diesem und jenem, was wir so vorhaben, was wir so machen wollen. Und geben wir auch als Kirche und Gemeinde nicht unwichtigen Dingen zu viel Raum. Denn Auferstehungsleben duldet keinen Aufschub. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und sie gingen eilends und sie liefen, um es zu verkündigen. Christliches Leben, Auferstehungsleben beginnt mitten in der Nacht. Und es duldet keinen Aufschub. Und das Dritte und Letzte ist, Auferstehungsleben ist mehr und mehr und mehr von Freude und weniger und weniger und weniger von Furcht erfüllt. Gott sorgt dafür, dass es so ist. Fürchtet euch nicht, freut euch. Und sie gingen hin mit Furcht und großer Freude zu den Füßen Jesu, da wo du gerade sitzt. Zu den Füßen Jesu nimmt die Furcht ab und in seiner Gegenwart nimmt die Freude zu und wächst und wächst und wächst, jedes Mal, wenn du bei ihm bist. In seiner Nähe gewinnt Auferstehungsleben an Kraft. Kraft ist jetzt schon, mitten im Dunkel, trotz allem, was dagegen spricht, zu leben. Kraft, ihm den Vorrang vor allem anderen zu geben, weil das Beste, was wir haben, das Größte, das uns geschenkt ist, keinen Aufschub duldet. Weil die Freude weiter wachsen und sich ausbreiten will, auch auf andere hin, und weil die Furcht mehr und mehr weichen soll. Merkt ihr? Diese Geschichte ist eine Wucht, eine mitreißende Welle, atemberaubend, einmalig. Wenn wir uns ihr hingeben und in sie hineinspringen, verbinden sich Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart für uns und alles das in Jesus Christus, unserem lebendigen Herrn. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.